Da müssen wir natürlich jetzt kämpfen, dass wir sagen, wir müssen das Image des klassischen Handwerkers ändern, dass die Jugend wieder mehr Lust bekommt, eine Ausbildung im Handwerksbetrieb zu machen, um dann einen Job auszuüben, wo sie stolz drauf sein können.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Dachdecker werden ja immer wieder als Beispiel für körperlich besonders anstrengende Berufe aufgeführt. Und ganz häufig verlassen die Mitarbeiter ihren erlernten Beruf in dieser Branche schon nach wenigen Jahren. Florian Hemmersbach will das ändern und zusätzlich gleich das gesamte Image des Berufes. Er selbst ist in einem Familienbetrieb im Oberbergischen aufgewachsen. Mit 14 Jahren hat er auf Baustellen mitgeholfen, um sich sein Taschengeld zu verdienen. Dann aber hat er sich auf Zahlen gestürzt. Zuerst bei der Kreissparkasse Köln, dann beim Immobilienentwickler Art Invest. Jetzt aber hat er mit seinem Bruder einen eigenen Dachdeckerbetrieb in Köln gegründet. Mit Dein Dach bei Hemmersbach wollen die beiden einiges anders machen. Vor allem, wenn es um das Personal geht. Doch passen Work-Life-Balance und Akkordarbeit auf dem Dach wirklich zusammen? Welche Rolle können coolere Arbeitsklamotten spielen, wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen? Und wie finden das überhaupt andere Betriebe, dass die beiden ihr Gewerk umkrempeln wollen? Florian Hemmersbach hat sich genau überlegt, was er alles neu machen will und welche Traditionen und Werte aus dem Familienbetrieb übernommen werden. Mein Name ist Manuel Heckel, viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf das heutige Gespräch. Heute bei uns zu Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged, Florian Hemmersbach, Gründer und Geschäftsführer von Dein Dach. Herzlich willkommen, Florian.
Vielen herzlichen Dank. Ja. Freue mich, da zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Ich fange mit jedem meiner Gäste mit ein paar kleinen Fragen vorneweg an, um den Köln-Bezug nochmal darzustellen. Mache das mit dir auch sehr gerne. Florian, was ist denn dein Lieblingsort in Köln?
Da muss ich dazu sagen, ich bin sehr gerne in der Friesenstraße, weil das auch mein Wohnort ist, also okay. Mitten in der Stadt. Ja. Und bin sehr, sehr gerne, wie auch mein Vater, unter Menschen. Und deswegen ist das schon so ein Ort, wo ich abends gerne hingehe.
Ja, nicht zu trubelig tatsächlich?
Nein, weil ich komme vom Land und damit hat man die Ruhe in den Anfangsjahren schon gut kennengelernt und jetzt genießt man es doch, dann abends auch in den Trubel reinzukommen.
Hervorragend. Und auf der anderen Seite, gibt es einen Ort, den du gern meidest oder der Verbesserungspotenzial hätte in Köln?
Das ist jetzt schwer zu sagen. Man muss ja fairerweise sagen, Köln ist jetzt vielleicht nicht die allerschönste Stadt, das aber zum Leben am schönsten, für mich zumindest. Deswegen könnte ich jetzt keinen Ort sagen, wo ich eher ungern bin, sondern fühle mich grundsätzlich in dieser Stadt sehr wohl.
Hervorragend. Und jetzt sozusagen, du hast gesagt, du bist auf dem Land vor den Toren Kölns gewissermaßen aufgewachsen. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, da wird Köln in irgendeiner Form unterschätzt?
Nee, es ist schon wirklich so, dass wenn man auf dem Land lebt, also ich mag super gerne auch auf dem Land, auch am Wochenende, aber es zieht einen doch gerade als Jugendlicher recht schnell in die Großstadt, weil es ein bisschen mehr Trubel ist, ein bisschen lebendiger und somit habe ich schon vorab direkt, also wir haben im Abitur schon so eingeschätzt, dass es genauso sein soll, so schön, wie es jetzt auch ist.
Ja. Oder auf der anderen Seite, gibt es Punkte, wo du vielleicht in irgendeiner Form unterschätzt wirst?
Das könnte vielleicht sein, wenn man in Gesprächen es äußert, dass man vom Land kommt, dass der Gegenüber eventuell meinen könnte, dass der Horizont nicht so weit ist wie bei einem Stadtkind. Aber Gott sei Dank musste ich das bisher sehr, sehr selten erfahren.
Ja, du hast den Horizont angesprochen. Wir wollen den gesamten Horizont so ein bisschen mal deiner jetzigen und vorherigen Tätigkeit verstehen in dem Gespräch. Wir werden ganz viel übers Handwerk sprechen. Ganz viele deiner letzten Jahre hatten aber sozusagen nur indirekt mit dem Handwerk zu tun und, glaube ich, eher mit der Finanzbranche, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie war dein Weg bis hierhin quasi?
Genau, also familiär angefangen hat es natürlich immer schon mit dem Handwerk, weil wir jetzt mittlerweile, mein Bruder und ich bin ja Mitgründer, eben mit meinem Bruder zusammen, jetzt die vierte Generation in unserer Familie schon sind, die im Handwerk groß geworden sind. Und ich hatte immer schon eine Faszination zu Zahlen hin, rund ums Wirtschaftsgeschehen. Und für mich kam dann nochmal gefestigt durch ein freiwilliges Praktikum damals, ich glaube, es war irgendwie in den Sommerferien der 9. Klasse, die Bestätigung durch ein Praktikum bei der Kreissparkasse Köln, wo ich halt gemerkt habe, eine Grundkenntnis, eine gute Basis im Finanzwesen zu haben, schadet später für das eventuelle Unternehmertum nicht, sondern ganz im Gegenteil, kann das Ganze auch dementsprechend beflügeln. Und da unsere Familie sehr unternehmerisch geprägt ist, war dieser Schritt, dass er irgendwann mal kommt, für mich schon recht früh klar. Und somit sollte dieses Finanzwesen, ich sag mal die Ausbildung bei der Kreissparkasse Köln mit dem dualen Studium im BWL, eben diese Grundpfeiler fürs Selbstständigsein legen.
Ja, und dann kam ja, glaube ich, danach noch ein Schritt in der Immobilienentwicklung, Projektgeschäft auch das hat dich aber nicht genug gefesselt.
Doch, muss ich wahrhaftig sagen, vielleicht kann ich auch nachher nochmal ausholen, warum es dann diesen Step jetzt am Ende gab. Manchmal sind das ja so Chancen, die einem auf seinem beruflichen Werdegang, Weg, die sich ergeben, die man dann entweder nutzt oder sie eben noch nicht nutzt. Und bei mir war eben diese Faszination für die Immobilie, auch aufgrund des Elternhauses oder die Branche Handwerk ja sehr nah an der Immobilie dran ist, war für mich super spannend und deswegen wollte ich diesen Weg einschlagen. Hab dann mein vor kurzem noch Arbeitgeber Art Invest dann getroffen und mit sehr viel Freude dann in das Immobiliengeschäft, aber auch in Verbindung mehr mit Zahlen, weil ich ins Controlling gegangen bin, kennenlernen dürfen. Und dann hat es geklappt, dass ich diesen Switch von dem reinen Finanzwesen hin zu Finanzen an der Immobilie gehen konnte.
Ja. Jetzt sprechen wir schon über den nächsten Schritt tatsächlich. Du hast gerade gesagt, manchmal gibt es so Chancen. Was waren die Chancen? Was war der Moment, wo dann doch klar war, jetzt startet ihr eben und startet eben mit Dein Dach?
Also ich muss sagen, wir und Geschwister, meine kleine Schwester, mein großer Bruder, wir haben schon immer eine sehr, sehr stark freundschaftliche Beziehung gehabt. Und für uns war immer irgendwann klar, dass es das Schönste wäre, wenn man das irgendwie verbinden kann. Und somit sprechen mein Bruder und ich schon viele Jahre darüber, dass es eventuell irgendwann mal so einen Schritt geben kann. Und bei uns war es jetzt so, ich glaube, es vergeht kein Tag, wo wir nicht zu Hause am Essenstisch auch mit unseren Eltern sitzen und gerade mein Vater und ich, wo wir nicht über die Firma sprechen, die eben zu Hause besteht. Und somit war diese Faszination fürs Handwerk, für die Selbstständigkeit immer schon gegeben. Und über einen Lieferanten damals, im Oktober, hatten wir dann zur Kenntnis genommen, dass es einen Betrieb gibt hier in Köln in einer super traumhaften Lage, der überlegen könnte, seinen Betrieb zu veräußern. Und da mein Bruder und ich immer schon des Machens geprägt sind und klar auch viel drüber nachdenken, aber dann vielleicht auch einfach mal hinfahren und uns das Ganze anschauen, war da der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir fahren hin, wir schauen uns das an und dann können wir immer noch überlegen, was machen wir jetzt aus dieser Information, die jetzt hier im Raum steht. Und das war dann, glaube ich, diese Chance, wo wir gesagt haben, es kann auch sein, dass das noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Man muss sich aber fragen, weil wir beide ja auch in einem super gesettelten Job waren und traumhafte Rahmenbedingungen hatten, muss man sich trotzdem fragen, wie oft kommt solch eine Chance eventuell nochmal? Und das Schlimmste für meinen Bruder und mich war schon immer zu sagen, hätten wir mal lieber. Punkt, Punkt, Punkt. So, und da ist es eben bei uns so, lieber die Chance wahrnehmen, auch wenn vielleicht negative Begleiterscheinungen dann auf einen zukommen könnten, aber die Chance wahrnehmen und dann versuchen, das Beste daraus zu machen.
Und wir können es vorwegnehmen, ihr habt die Chance ergriffen, also hat es auf jeden Fall überwogen, die Möglichkeiten und das Potenzial, was ihr gesehen habt. Zum 1. Juni, hast du mir gesagt, habt ihr quasi offiziell losgelegt jetzt mit Dein Dach, eurer Dachdeckerfirma, in Vogelsang zu Hause tatsächlich. Wie waren denn die ersten Monate jetzt überhaupt?
Hart beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Traumhaft schön, also eine Mischung aus dem Thema Selbstverwirklichung jeden Tag aufs Neue mit dem sehr harten Arbeiten, was zum einen die, also auf die Zeit bezogen. Wir starten morgens um 6 oder startet der Tag meines Bruders und mir. Und wir verlassen das Büro selten vor 10, halb 11. Und müssen aber dazu sagen, egal was auf uns zukommt, welche Fragen sich stellen, welche strategischen Themen auf dem Tisch liegen, wir können zum Hörer greifen jederzeit. Wir sprechen extrem viel miteinander. Ich glaube, es gibt keine Person aktuell, mit der ich mehr spreche als mit meinem Bruder. Und können einfach entscheiden. Mhm. Und müssen natürlich dann auch die Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen. Aber da uns das schon immer sehr viel Spaß gemacht hat, zu versuchen, Dinge voranzubringen, war oder ist es gerade genau das, wo wir sein wollen und wo wir uns sehen und wo wir extrem glücklich mit sind.
Ja, ich will gleich noch so ein bisschen verstehen, was ihr besonders machen wollt, was ihr anders machen wollt, weil ihr seid ja schon, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht angetreten, um einfach ein weiterer Dachdeckerbetrieb zu sein. Jetzt, wenn man sich im Freundeskreis umhört, Dachdecker werden händeringend gesucht. Es gibt extrem viel Sanierungsbedarf in den Städten. In dem Wahlkampf, der uns diese Wochen begleitet und begleitet hat, gab es auch so Themen wie Solaranlagen auf Dächer. Ihr habt, glaube ich, Dachbegrünung im Angebot noch, habe ich gesehen. Wie, wenn wir auf die wirtschaftliche Lage vielleicht erstmal gucken, wie golden ist der Boden im Moment im Handwerk für euch?
Um den Hinweis nicht noch zu vergessen, Solar bieten wir sogar auch mit an. der Boden ist, glaube ich, noch sehr golden und der wird es auch noch bleiben. Mhm. Ich glaube, die Faktoren sind klar. Zum einen, du hast es eben angesprochen, Sanierungsbedarf. Das Geld ist günstig aktuell. Sogar im Gegenteil, wir haben Negativzinsen für erspartes Geld, was im Sparbuch zum Beispiel liegt, ab gewissen Summen. Und ich glaube, da sind eben jetzt sehr, sehr viele noch bereit, Investitionen in ihre Häuser, Wohnungen oder Ähnliches stecken zu wollen. Und gerade Corona hat auch gezeigt, wenn man eben mehr in seinen eigenen Räumen lebt, weil man nicht so viel draußen unterwegs ist, dann möchte man es noch schön haben. Mhm. Gerade hier in der Stadt, wir sprechen über Dachausbauten und Co. Somit ist hier noch extrem viel Arbeit vorhanden. Noch vielleicht jetzt eher sehr, sehr klein geschrieben, weil ich glaube, das wird auch noch lange so bleiben. Aber der Anbietermarkt der Dienstleistungen, also der gute Handwerker mit einer Masse an Angestellten, ist eben extrem selten. Mhm. Und somit werden wir natürlich auch, wie jeder andere Handwerker gerade auch, zugerannt mit Aufträgen, müssen hier aber aufpassen, und ich glaube, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, dass das eben auch von gutem Fachpersonal durchgeführt werden kann.
Ja. Okay, also tatsächlich so ein bisschen Luxusprobleme auch fast schon für einen Unternehmensgründer quasi.
Zum einen ja, zum zweiten ist aber die Herausforderung da, dass man sich natürlich jetzt um dieses Problem kümmern muss, weil sollte sich das Blatt wenden, die Dienstleistung zu enorm im Preis steigen, könnte es irgendwann dazu kommen, dass der Nachfrager sich sagt, okay, ich mache jetzt doch keine komplette Dachsanierung, sondern mache Reparatur nach Reparatur und hangel mich so irgendwie durch, dann wird es auch ein Problem meines Erachtens nach oder aus der Sicht meines Bruders und mir für den Dienstleister an sich geben. Mhm. Und da wollen wir gar nicht erst hin. Deswegen wollen wir manche Dinge, du hast es eben schon angesprochen, anders machen als der Durchschnittshandwerker aktuell auf dem Markt.
Ja, wenn wir dazu kommen, ich habe schon so ein bisschen gestutzt, als ich euren Namen gehört habe das erste Mal, Dein Dach bei Hemmersbach, sehe ich jetzt auch auf deinem T-Shirt und deiner Kappe, also du bist gut gebrandet hier angekommen. Klang für mich, der auch sonst viel über Startups und Ähnliches schreibt und mit denen spricht, nach so einem Internetportal. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen und wie wollt ihr euch dadurch schon unterscheiden oder wen wollt ihr vielleicht auch anders oder andere ansprechen?
Also zum einen, wir sehen es so ein bisschen zweigeteilt oder lass es uns beide jetzt ein bisschen zweigeteilt sehen, aber das Dein Dach, muss man ganz ehrlich so sagen, war eine nächtliche Gebung von meinem Bruder. Er ist aufgewacht, wie man es in Filmen so kennt, hat es aufgeschrieben und wir hatten auch viele andere Namen vorher, aber das war irgendwie für uns beide so kurz, prägnant, bleibend auch im Kopf, auch für mögliche Kunden oder Mitarbeiter, dass wir gesagt haben, okay, das ist es. Und wir haben einen extremen Familienzusammenhalt in der Heimat, im Oberbergischen, wie eben angesprochen, vierte Generation im Handwerk. Und uns war dann doch wichtig, dass der Name nicht im Mittelpunkt steht, also es geht nicht um Hemmersbach, aber er muss dabei sein. Ja. Und da wir eben schon einen Dachdeckerbetrieb in der Familie haben und eventuell ja auch noch weitere Dinge in der Zukunft dazukommen,
okay.
Wir wissen es nicht,
ja.
Solar, wo geht das alles hin, haben wir direkt gesagt, okay, das ist jetzt dein Dach, eben bei, gemacht bei Hemmersbach. Mhm.
Ja.
Und das dann eben, das bei auf Englisch, um auch eben etwas neuer zu wirken, moderner zu wirken. So kam dann, ja,
Der Name zustande.
Der Name zustande, genau.
Ja, genau, dann sind wir mittendrin. Also ihr habt eine Marke geschaffen, was eben auch vielleicht noch nicht was ist, was jeder Handwerkerbetrieb sozusagen über die letzten Jahre, Jahrzehnte unbedingt aufgebaut hat. Und ihr tretet ja auch durchaus selbstbewusst ein und sagt, ihr wollt was anders machen. Jetzt ist es am Ende ein Dach, was gedeckt werden muss, was repariert werden muss, wo vielleicht eine Solaranlage drauf muss. Also doch sehr traditionsreiches und traditionelles Handwerk. Was könnt ihr, was wollt ihr anders machen und wo sind euch tatsächlich auch die Hände gebunden?
Also ich glaube, gerade in dieser Branche, Handwerk, man kennt es vielleicht, der Ton ist ein bisschen anders als vielleicht in anderen Branchen. Und dieses Selbstbewusstsein muss man mitnehmen, mitgeben, damit man überhaupt, glaube ich, auch bestehen kann in diesem manchmal auch etwas härteren Segment. Bei uns ist es so, ich glaube, mein Bruder und ich, wir haben den einen mitentscheidenden Vorteil, wir sind extrem jung.
Mhm.
Das heißt, wir können die Gruppe erreichen, die angeblich, wie von allen anderen Handwerksbetrieben auch beschrieben, fehlen, und zwar den Fachkräften oder den, sagen wir jetzt mal so, potenziellen Fachkräften. Das ist zum einen ein Vorteil, den wir natürlich aber durch irgendwelche Geschehnisse, Bedingungen oder Ähnliches auch nutzen müssen.
Mhm.
Und wir sagen, dass unsere Strategie in unserem Unternehmen auf zwei Säulen aufbauen soll. Das ist einmal eine sehr starke Konzentration auf den Arbeitnehmer.
Mhm.
Das Ganze etwas neumodischer, freundlicher, interaktiver auch im Team zu gestalten und der ausführenden Qualität.
Mhm.
Die Qualität ist am Ende des Tages immer der Grundstein für das zweite Projekt, weil wir wollen nicht einmal mit dem Kunden in Kontakt treten, sondern im besten Falle eben mehrfach. Und deswegen sind das so die Grundpfeiler, wo wir sagen, darauf wollen wir unser Unternehmen aufbauen. Am Ende des Tages muss es natürlich auch wirtschaftlich für uns Sinn machen.
Mhm.
Aber wir glauben, wenn wir uns zuerst auf diese beiden Punkte konzentrieren, dann werden mein Bruder und ich am Ende des Tages auch gutes Geld verdienen, was wir wieder reinvestieren können in Firma, in dein Dach, in die Gruppe, was auch immer es am Ende des Tages ist.
Ja. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ganz zentral eben dieses Thema des Personals, des Nachwuchses, der Fachkräfte am Ende. Wir hatten tatsächlich im Juni Gerald Dün zu Gast, hier Präsident, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer hier in Köln, der das auch als ein großes Problem eben des gesamten Handwerks formuliert hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in deiner Signatur wurde, auf auf eurer Website steht von dem Job, auf den man stolz sein kann, war, glaube ich, geprägt. Wie wollt ihr das schaffen?
Genau, ja, sehr, sehr guter Punkt, weil auch noch vielleicht zu der anderen Frage vorher, wo sind uns vielleicht die Hände gebunden? Ich glaube, die Hände eigentlich gar nicht, wenn wir motiviert genug sind, eben das Ganze mitzugestalten. Job, auf den man stolz sein kann, vielleicht in manchen Hinsichten noch nicht ist, und da wollen wir aber wieder hin. Ein schönes Beispiel ist hier vielleicht immer, gerade vom Land, wenn ich jetzt mit meinem Vater spreche oder mit meinem Onkel oder damals mit meinem Opa, da sind die Leute abends in die Kneipen in Zunftkleidung gegangen und waren, glaube ich, sogar mehr als stolz, diesen Job ausüben zu können. Und etwas, wo uns vielleicht ein bisschen die Hände gebunden sind zu Beginn oder wo die meisten Herausforderungen auf uns zukommen werden, ist das Thema Imagewandel.
Mhm.
Und du hast es eben angesprochen, eine Handwerkskammer, eine Innung, alles Institutionen, die wir absolut für richtig achten und auch extrem wichtig sind, auch fürs Handwerk, die wir aber aktuell auch noch mit einem sehr kritischen Auge betrachten.
Okay.
Per heute sind wir noch nicht in der Innung vertreten. Das ist aktuell auf unserer Liste ganz oben. Wir sagen aber, bevor wir dies tun, möchten wir uns vergewissern, sprich mein Bruder und ich und auch unsere Meisterin, dass wir die Innungsveranstaltung besuchen und schauen, sind die Leute, die vor Ort sind, dazu bereit, in unseren aktuellen Strukturen, die wir im Handwerk haben, etwas zu verändern. Weil ein weiter, so wie es aktuell im Handwerk gerade vonstatten geht, kann es nicht geben, weil sonst hätten wir diesen, ich sag bewusst, selbstgemachten Fachkräftemangel nicht. Wir haben mittlerweile, ja, Gegner ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber wir haben Themen, mit denen wir uns befassen müssen, die hatte man vielleicht früher noch nicht. Der Großteil geht heute studieren. Ja. Das fängt damit an, dass Eltern das sagen, dass die Lehrer das sagen und wollen eventuell auch gar keine Ausbildung mehr machen. Und da müssen wir natürlich jetzt kämpfen, dass wir sagen, wir müssen das Image des klassischen Handwerkers ändern, dass die Jugend wieder mehr Lust bekommt, eine Ausbildung im Handwerksbetrieb zu machen, um dann einen Job auszuüben, wo sie stolz drauf sein können. Ja.
Wie kann das ein einzelner Betrieb schaffen? Oder wo fangt ihr an?
Also gut, dass du es sagst, weil aktuell sind wir ein einzelner Betrieb, ist vollkommen richtig. Die Motivation meines Bruders und mir liegt aktuell nicht einzig und allein in unserer Firma, sondern wirklich in der Branche an sich. Ja. Wir sind, würde ich behaupten, sehr, sehr gut vernetzt, gerade hier im Kölner Raum, gerade auch im Immobilienbereich. Mein Bruder über den Karnevalsverein, ich über einen Verein namens ImmoCircle, wo die ganzen jungen Leute der Immobilienbranche vertreten sind. Somit haben wir sehr guten Zugang zu allen Arten von Handwerksbetrieben, aber auch Nutzer des Handwerks, wodurch wir dann versuchen, durch sehr, sehr viel Präsenz, sehr, sehr viel Reden miteinander, wodurch man herauskristallisieren kann, was müssen wir alles ändern. Dadurch versuchen wir eben nicht nur ein Betrieb zu bleiben, die das Handwerk versuchen wollen zu verändern, sondern eben, dass man nachher eine größere Masse wird, auch in Kombination mit der Handwerkskammer, in Kombination oder Kooperation mit der Innung oder im besten Falle natürlich in Vertreten durch die Innung, dass man hier dann Veränderungen vorantreiben kann. Ein ganz simples Beispiel vielleicht einmal, was wäre zum Beispiel eine Veränderung? Früher war es eben so, und das geht bis zu heute in die Zeit noch rein, die Leute waren auch sehr stolz, ihre Zunftkleidung zu tragen. Und lustig war, mein Bruder und ich, wir haben auch zu Beginn für unsere dann ersten Mitarbeiter Zunftkleidung bestellt. Und dann machte unsere Meisterin uns darauf aufmerksam, dass es eventuell doch bequemere Arbeitskleidung gibt. Die habe ich jetzt zufällig an.
Okay, ihr hattet vorher einfach sozusagen das Normale ausgewählt, was es halt so gibt.
Genau, so eine schwarze Kurthose, doppelter Reißverschluss. Also wenn man sich so einen Dachdecker vorstellt, ne, dann ist es genau das Bild, sehr traditionell. Also klassische Zunftkleidung. Und wir haben dann aber auch gemerkt, nein, es ist nicht nur die Einstellung, sondern natürlich auch das Optische. Mein Bruder machte mal ein cooles Beispiel. Er steht in einem Discounter und in seiner Arbeitskleidung und neben ihm ein kleiner Junge und sagt, oh, der Handwerker und die Mutter des kleinen Jungen machte so ein bisschen, ich sag mal, freundlich gesagt, abfälligen Blick meinem Bruder gegenüber, wo wir auch gemerkt haben, das darf nicht sein. Wir müssen cool aussehen. Wir sehen ja heute, wenn man so ein bisschen auf TikTok, Facebook, Instagram, YouTube unterwegs ist, dann sieht man ja, wie die Jugend sich in ihrer Freizeit kleidet. Warum sollen sie sich dann in eine sehr teilweise manchmal steife, sehr historisch geprägte Arbeitskleidung reinbringen, wenn heute teilweise nicht mal mehr der Banker im Anzug unterwegs ist oder arbeitet, dann können wir das nicht von der Jugend erwarten. Bitte, ja, passt euch an uns an, sondern wir müssen uns an die Jugend anpassen. Bedeutet, coole, modische Arbeitskleidung, die am Ende des Tages ihren Zweck erfüllen muss, die muss auch sicher sein. Ne? Also gewisse Dinge kann man nicht ändern, aber da haben wir gemerkt, da setzt man sich schon ab. Und das könnte eventuell ein Thema sein, was mein Bruder und ich gerne mit auch in die Innung nehmen wollen, weil solch eine moderne Kleidung natürlich auch schnell mal Innungskleidung werden kann. Viele Betriebe hangeln sich an der Innung mit vielen Prozessen und Co. entlang. Heißt auch, unter anderem eine Innungskleidung zu tragen, macht das Ganze natürlich auch im Wiedererkennungswert besser, größer. Und das sind auch Themen, wo wir uns dann beteiligen möchten, um so einen kleinen Startpunkt, sage ich jetzt mal, für die neue, junge Generation zu finden.
Okay, also dass der Junge, wenn er euch jetzt im Supermarkt sieht, sozusagen, er denkt, dem will ich nacheifern oder das wäre doch cool, wenn ich die Kappe und die Hose mal tragen kann.
Eben, Kappe ist so ein Thema, also ist bei uns ein Wiedererkennungswert. Mhm. Wir haben sehr viel Geld für diese Kappen bezahlt, weil wir auch gemerkt haben, im Grunde genommen ist das der Stil, den junge Mädels vielleicht sogar auch und junge Jungs in den Schulen tragen. Und wenn das die gleiche Bekleidung ist, die sie nachher im Job tragen können, dann glaube ich, kann es besser fast nicht laufen.
Merkst du das selbst schon? Also hast du selbst schon sozusagen positive Reaktionen bekommen oder wahrgenommen?
Ja, extrem. Mhm. Also die Kappen gehen bei uns sehr, sehr viel weg, ob freiwillig oder nicht. Sondern Freunde von uns packen die sich dann und nehmen die mit, tragen die gerne, was natürlich für uns ein super cooler Marketing-Gag gleichzeitig auch ist. Aber man merkt eine riesen positive Menge an Resonanz im Freundeskreis, im Familienkreis, dass das eben der neue Look vielleicht auch des Dachdeckers sein kann.
Jetzt, genau, ist das ein total nachvollziehbares Thema sozusagen, dass ich glaube, das, was in vielen Teilen der Wirtschaft vielleicht schon so als Arbeitgeber-Marketing, Employer-Branding und ähnliches entstanden ist. Jetzt bleibt Dachdecker aber ja weiterhin auch ein Beruf, der häufiger auftaucht, wenn es darum geht, kann die Rente, wie lange kann man arbeiten bis zur Rente, taucht häufiger der Dachdecker auf, der eben nicht bis 67 auf dem Dach bleiben kann, wegen der wirklich körperlich schweren Arbeit. Ich hatte eine Studie gefunden in der Vorbereitung, dass tatsächlich irgendwie 5 Jahre nach der Ausbildung 40% der Beschäftigten im Dachdeckerhandwerk nur noch arbeiten. Das heißt, 60% den Weg sich heraussuchen, also einfach viele verschiedene Schritte vielleicht zusammenkommen, die den Job dann irgendwann nicht mehr attraktiv machen, wenn er überhaupt am Anfang attraktiv war. Wie wollt ihr das schaffen, dass jemand nicht nur kommt und die Kappe haben will, sondern auch bleibt und auch bleiben kann letztendlich?
Also hier ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das Problem erkennt und auch weiß, warum das so ist. Die Zahl, die du gerade gesagt hast, ist natürlich erstmal, und die bleibt jetzt auch, sehr erschreckend. Mhm. Woran liegt das? Gerade die Industrie wird natürlich händeringend sehr, sehr gerne Leute nehmen, die sehr gut handwerklich ausgebildet sind. Am Ende des Tages ist die handwerkliche Grundbasis noch immer eine super Basis für gewisse Arbeiten, die jetzt in der Industrie, sage ich mal, am Band arbeiten, in Anführungszeichen, ist jetzt vielleicht auch nicht das richtige Beispiel, aber es ist auf jeden Fall sehr gesucht, so ein grundsätzlich gutes handwerkliches Verständnis zu haben. Heißt, ein Gegner für uns ist natürlich, oder ein wichtiger Aspekt wird für uns sein, dass dieser Wandel von ich gehe nach der Ausbildung in die Industrie nicht mehr vonstatten geht. Mhm. Ein Thema ist das, muss man fair sagen, die Bezahlung. Mhm. Und hier ist vielleicht auch in gewissen Maßen eine Politik gefragt, die sich dem Thema annimmt und sagt, was kann man hier auch im Handwerk vielleicht noch unterstützend durchführen, dass die Preise eben nicht mehr da liegen, wo sie vor 5 oder 10 Jahren mal lagen, sondern auch in den Stundenlöhnen angehoben werden kann, sodass das Handwerk mit der Industrie mithalten kann.
Ja.
Und ich glaube nämlich, und das ist unser Vorteil, den wir mehr nutzen müssen, wo ich finde, das Handwerk selbst auch teilweise geschlafen hat, unsere Arbeit kann viel spannender sein als die in der Industrie. Also muss ich zusehen, dass ich dieses spannende, tägliche, herausfordernde, wenn unsere Mitarbeiter auf die Arbeit kommen, beibehalten kann. Man muss dazu sagen, du hast es eben angesprochen, bis zur Rente ist eine lange Zeit und Handwerk ist grundsätzlich körperlich manchmal auch etwas anstrengender als der Industriejob oder der von mir damals ausgeübte Bürojob, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Da ist es halt so, zum einen kann man versuchen, durch technische Lösungen die harte Arbeit erträglicher zu machen. Ein gutes Beispiel ist hier mal der Abriss von Altdächern. Sagen wir mal, wir haben ein großes Flachdach, was jetzt mehrfach in den letzten Jahrzehnten auch schon saniert worden ist, dann kann so ein Abriss extrem anstrengend sein. Okay. Habe ich gute, zuverlässige Maschinen, die vielleicht auch 2, 3 ja, sehr muskelbepackte Angestellte ersetzen können, ohne die Angestellte selber zu ersetzen, sondern einfach nur zusätzlich diese Maschinen, in diese Maschinen zu investieren, dann kann es natürlich auch wieder sein, dass der Handwerker nicht so, ich sag jetzt mal, kaputt gemacht wird, sondern dementsprechend die Entlastung bekommt, dass die anstrengenden Arbeiten wieder einfacher werden. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Der weitere Punkt ist, man muss finde ich, mittlerweile auch als Arbeitgeber, der körperlichen Fitness der Arbeitnehmer irgendwie beisteuern. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt ein eigenes Fitnessstudio in unsere Halle reingebaut. Okay. Wir haben 70 Quadratmeter voll ausgestattetes Fitnessstudio, wo zum einen entweder morgens, wer es mag, ich meine, wir starten früh, die können auch noch früher starten, aber oder nachmittags kann man sich sportlich betätigen, sodass man eben fit bleibt. Damit meine ich jetzt nicht anderthalb Stunden, um irgendwie per Bodybuilding auf der Bühne zu gehen, sondern eher die Schultern fit halten, den Rücken fit halten, gerade diese Problemzonen, die eben das Arbeiten dann auch für mehrere Jahre ermöglichen kann, wenn man diese Bereiche eben dementsprechend trainiert. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch, da wollen wir jetzt hin, das haben wir per Starttag 1 noch nicht gemacht, aber was ich bei meinem alten Arbeitgeber erfahren durfte, was traumhaft für Mitarbeiter ist, einmal die Woche kam Physiotherapeut und hat man hat die Möglichkeit gehabt, sich massieren zu lassen für 20 Minuten. Mhm. Auch solche Dinge, das klingt erstmal verrückt für den klassischen Handwerksunternehmer, sowas zu machen, aber ich glaube, dieses Vorbeugen von Krankheiten, Vorbeugen von mir tut die Schulter weh, ich komme heute nicht, ich komme auch morgen nicht, ich bin Montag wieder da. Gerade das sind Themen, glaube ich, die wir angehen müssen, damit es eben möglich ist, diesen Job von der Ausbildung bis zum Renteneintritt durchzuführen. Mhm. Auch wenn man jetzt 55 ist. Also nichts gegen die 55, aber auch wenn man jetzt schon dem klassischen Rentenalter näher kommt. Genau. Ja. Und wenn man dem vorbeugt, glauben wir, dass, und das ist unser Ziel, zumindest bei unserer Strategie in unserem Unternehmen, dass wir hoffen, dass jemand, der bei uns die Ausbildung macht, im besten Fall bis zum Renteneintrittsalter bei uns bleibt.
Und das soll wirtschaftlich auch funktionieren?
Das soll wirtschaftlich funktionieren, aus dem ganz einfachen Grund. Wir wollen uns zumindest sehr auf die junge Generation konzentrieren, nehmen sehr gerne aber auch schon Alteingesessene, sage ich jetzt mal, aus der Dachdeckerbranche. Die sollen als Team funktionieren. Da wir uns aber auf die junge Generation, sage ich jetzt mal, konzentrieren, frühzeitig an der Qualität nah dran arbeiten. Mein Bruder ist für mich eines der besten Dachdecker, die ich kenne.
Okay.
Teilweise auch extrem pingelig, aber setzt extrem auf Qualität. Sagt natürlich dann auch, dass er diese Qualität weitergeben wird an unsere Mitarbeiter. Und da sagen wir, wenn wir eine super gute Qualität an den Tag legen, dann werden wir auch und auch bewusst mit stolzer Brust niemals die günstigsten im Angebot einer Anfrage sein, sondern wir müssen uns das vernünftig bezahlen lassen. Wucher darf auch nicht sein, aber es muss vernünftig bezahlt werden. Ja. Und der Markt draußen muss auch merken, dass das Handwerk gewisses Geld kostet, gutes Handwerk. Dass aber dann in den nächsten Jahren auch keine Probleme mehr auftauchen dürfen und. Heißt dann, wir müssen vernünftig Geld verdienen, damit wir es dann erlauben können, unsere Mitarbeiter so mit den schönen Dingen, sage ich jetzt mal, bestücken zu können, dass das eben wirtschaftlich klappt.
Eine ganze Menge Ideen, die ihr mitbringt, die sozusagen gut klingen, wahrscheinlich auch gut klingen für die, die zuhören und vielleicht sagen, das wäre dann doch ein Beruf, der dann auf einmal Spaß macht oder noch Spaß machen würde und ich bin vielleicht nur wegen des Geldes in die Industrie gewechselt. Wie sehen das denn andere Dachdeckerbetriebe, wenn ihr sozusagen kommt, jetzt noch relativ jung und so ein bisschen ja auch sagt, wir zeigen euch mal, wie es richtig geht?
Bisher muss man wirklich fairerweise sagen, die Resonanz für das, was wir sagen, was gut wäre, ist sehr gut.
Okay.
Man sagt uns aber auch häufig, dass die Umsetzung extrem schwer wird. Und wir scheuen aber nicht die Herausforderung. Wir gehen auch stark davon aus, dass das sehr schwer wird. Aber man muss es eben anders anpacken. Mhm. Und der Handwerker, bei aller Liebe, der heutzutage noch in der Zeitung einen Bericht schaltet, dass er Bewerber sucht oder dass er Arbeitnehmer sucht, der ist auf dem Holzweg. Man muss es so klar sagen. Wir gehen die Wege, wir gehen in die Schulen. Beste Beispiel, ich nutze es immer gerne auch bei den älteren Generationen. Mhm. Welcher Betrieb ist denn heutzutage bei Tag der offenen Türen in Schulen? Das sind Versicherungen, das sind Banken, das ist die Polizei, das ist die Feuerwehr. Aber bestimmt kein Handwerker. So, das heißt, wenn ich doch gar nicht erst versuche, frühzeitig 6., 7., 8. Klasse, die potenziellen Bewerber zu erreichen, und sorry, die lesen keine Zeitung. Die gucken in Instagram, die gucken auf dem Smartphone, vielleicht wenn es noch irgendwelche Apps wie Bild, NTV oder ja. So, da befinden die sich. Da muss ich die aber auch erreichen. Mhm. Wenn die keine Zeitung lesen, dann brauche ich keine Anzeige schalten, weil die es eben nicht lesen. Und das sind eben diese Themen. Wir gehen an ganz andere Plattformen, wir gehen über ganz andere Medien, um zu versuchen, jetzt junge Leute zu bewegen, aber auch jetzt gute, bereits alteingesessene Dachdecker in anderen Betrieben zu erreichen und denen zu zeigen, hier, wir haben eine geile Unternehmenskultur, wir machen etwas anders und erhoffen uns, dass es auch der richtige Weg ist. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. Wir werden niemals jemanden aktiv abwerben in einem anderen Betrieb, weil ich auch finde, das gehört sich so nicht in diesem schönen Kreis der Handwerker, die man eben so hat, weil das muss man ja auch dazu sagen, dieser Zusammenhalt ist auch super schön und auch ein cooles Gefühl, da irgendwie Teil von zu sein. Ja. Deswegen finde ich, aktives Abwerben sollte man nicht tun, aber wenn der Arbeitnehmer für sich entscheidet, bei dem ist meine Perspektive in der Zukunft besser als bei Variante A, dann bin ich natürlich immer gewollt, diesen auch anzunehmen. Mhm. Klar.
Jetzt kennst du ja sozusagen das Handwerkerleben auf dem Land und in der Stadt tatsächlich. Du hattest, glaube ich, am Anfang gesagt, als ihr die Möglichkeit bot, habt ihr eine geniale Location gefunden. Auch das ist ja, glaube ich, eine Herausforderung, die vielleicht ein bisschen anders oder besonders nochmal ist in der Stadt und auch in einer Stadt wie Köln gerade. Wie gelingt es überhaupt, Flächen zu finden? Wie habt ihr eure Fläche letztendlich gefunden? Und was braucht es so als Infrastruktur eines Handwerkbetriebes, der eben nicht weit vor den Toren von Köln zu Hause sein will?
Also da muss ich fair sagen, da kenne ich vielleicht auch den Markt jetzt nicht zu gut, weil wir eben uns nicht damit befassen mussten, durfte aber die letzten Jahre den Immobilienmarkt, sage ich jetzt mal, im Allgemeinen sehr gut kennenlernen. Es ist katastrophal, man muss es fair so sagen. Also wenn ich jetzt meinen Betrieb grundsätzlich neu gründen wollen würde, mir ein Auto neu kaufe, mir eine Halle suchen würde zum Mieten, dann werde ich bestimmt nicht eine mitten in der Stadt finden, wo aber eigentlich meine Nachfrage herrscht. Mhm. So, in der Stadt sind ja auch viele Baustellen, die eben in kleinen Straßen durchgeführt werden sollen. Wenn ich dann da wäre, direkt wäre es natürlich für jeden Unternehmer am einfachsten. Aber das sind eben nicht die aktuellen Gegebenheiten, sondern man merkt schon, dass man eher weiter rausgehen muss und dann, wenn man Glück hat, in einer kleinen Garage anfangen kann. Mhm. Und da sehr wahrscheinlich auch erstmal was länger bleiben muss. Wir hatten, und das muss man so fair sagen, extremes Glück. Dieser Betrieb, der dort ansässig war, wurde eben durch den Eigentümer als Asset an uns verkauft. Ich sag mal, wir haben jetzt nicht den Betrieb mit allen rechtlichen Themen übernommen, sondern eben wir durften die Assets kaufen und hatten das große Glück, dass der Vermieter des Betriebes uns auch so gut fand, sage ich jetzt mal, und an uns geglaubt hat, dass er mit uns einen Mietvertrag eingegangen ist. Und wir mit dem Vermieter einfach in der Hinsicht so viel Glück haben, dass er es auch zu fairen oder für uns sehr guten Konditionen macht. Mhm. Ich meine, am Ende des Tages wollen wir auch weiter wachsen und wir ihm dementsprechend auch einiges zurückgeben. Aber hätten wir diese Möglichkeit nicht bekommen, muss ich auch fairerweise dazu sagen, wäre es für uns nicht so attraktiv gewesen, diesen Betrieb zu kaufen, weil diese Lage für uns Gold wert ist und eine ähnliche Immobilie in ähnlicher Lage hätten wir definitiv nicht bekommen.
Das spielt doch wahrscheinlich auch mit durchaus eine Rolle, wenn wir hatten jetzt lange über das Thema Arbeitskräfte gesprochen, wenn es darum geht, oder? Also, dass man jemanden mit einer U-Bahn oder S-Bahn in der Nähe wahrscheinlich doch leichter nochmal überzeugen kann, als wenn man eine halbe Stunde morgens erstmal anreisen muss, um 6 Uhr den Dienst anzutreten.
Ja, ich meine, am Ende des Tages haben wir den besten Vergleich. Wir haben den elterlichen Betrieb, also den Betrieb meines Onkels und meines Vaters im Oberbergischen, sehr ländlich gelegen. Und jetzt haben wir hier den Betrieb, also mein Bruder und ich, den Betrieb hier in Köln-Vogelsang. Und alleine da merkt man den Unterschied, wie erreichbar ist der Betrieb. Die Jugend möchte natürlich heute gerne in Stadtnähe sein. Mhm. Das heißt, das kann natürlich auch ein Thema sein, warum es uns vielleicht auch teilweise einfacher fällt, Personal zu bekommen. Gerade das ist ein Thema. U-Bahn ist super nah dran, mit dem Bus auch gut zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch für den Arbeitnehmer definitiv ein Punkt.
Ja. Jetzt hattest du den Familienbetrieb nochmal angesprochen. Ich glaube 1934 ging's so richtig los bei euch oder ging in der Familie. Ihr seid aber jetzt die vierte Generation, die übernommen hat und die jetzt ja eben quasi eine eigene Gründung eben mit der engen Anbindung an den Familienbetrieb gemacht hat. War das nötig auch, um diese ganzen Ideen ausprobieren zu können, zu testen zu können?
Also nach sehr langer und detaillierter Überlegung, auch mit allen Parteien. Also ja. wir haben lange alle gemeinsam zusammengesessen. Mein Onkel, mein Vater, mein Bruder, ich und noch viele weitere. Wir haben gemerkt und überlegt, was ist jetzt die beste Variante, um Veränderungen ausprobieren zu können, aber das historisch stark Gewachsene beizubehalten. Mhm. Und eben, mein Uropa hat es damals gegründet, vor dem Krieg, ist dann eingezogen worden, war der Betrieb auch erstmal weg und dann nach dem Krieg hat er einen neuen Betrieb sozusagen gegründet, dann eben mein Großvater und somit hat man natürlich sehr, sehr viel Struktur über Jahre aufgebaut. Hast eben gefragt wegen der Infrastruktur, was man so alles braucht, dann ist natürlich auch im Oberbergischen gerade bei uns viel, viel, viel mehr an Infrastruktur vorhanden, was man für so einen gut laufenden Betrieb braucht, als wie jetzt bei uns. Aber solche Veränderungen, die man mitbringen will, die haben natürlich auch immer ein Risiko, wenn sie eben nicht so klappen, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und wenn man jetzt als gut alt eingesessener Betrieb, der auch sehr gut läuft, auf einmal alles ändert, glauben mein Bruder und ich, dass man dann auch vielleicht so ein bisschen an Glaubwürdigkeit seinen Kunden und Lieferanten verlieren könnte, sodass wir gesagt haben, nein, wir haben hier eine unfassbar gute Basis, die sehr gut läuft und auch so weiterlaufen sollte. Und mein Bruder und ich gehen jetzt voll ins Risiko auf unseren Schultern. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir zwar alles verloren, aber dieser Familienname steht noch genauso da, wie er eben ist. Und dann können wir quasi Dinge ausprobieren, auch im kleineren Rahmen natürlich. Ne? Am Ende des Tages haben wir jetzt gerade 3 Angestellte oder seit Donnerstag 4 Angestellte. Mhm. Können wir es ganz anders ausprobieren. Und wenn wir merken, das klappt, dann können wir hier in Kooperation, sage ich jetzt mal, mit meinem Vater und meinem Onkel sprechen und sagen, hier, das haben wir gemerkt, klappt in der Stadt zumindest sehr gut. Lass es uns doch mal ausprobieren, weil wir am Ende des Tages trotzdem sehr, sehr kooperativ und viel miteinander sprechen und so auch miteinander arbeiten können. Wir sind zwar 2 getrennte rechtliche Einheiten, aber am Ende des Tages eine Familie und abends bei einer Flasche Bier auch manchmal oder einem Glas Wein spricht man natürlich darüber, was klappt und was klappt nicht.
Ja, ja. Und jetzt du und dein Bruder, gibt es Punkte, wo ihr gesagt habt, die nehmen wir auf jeden Fall mit aus der Erfahrung des Familienbetriebs, dem ihr wahrscheinlich auch wirklich aufgewachsen seid mit? Und gibt es vielleicht auch Punkte, wo ihr sagt, das müssen wir auf jeden Fall anders machen?
Am Ende des Tages ist es natürlich so, all das, was wir an Werten für uns entweder mit aufgebaut haben oder schon frühzeitig von unseren Eltern, Onkel, Tante, Oma, Opa mitbekommen haben, war eben das Fleißigsein. Und ich meine, mein Bruder und ich sind seitdem wir 14 sind mit auf den Dächern Kölns, Düsseldorf, Frankfurt und Co. Gewesen und haben immer gelernt, erstens, arbeite für dein Geld, tu was dafür, sei fleißig, Taschengeld gab es bei uns nicht, also wir haben wirklich viel gearbeitet und das hat uns natürlich geprägt in sehr, sehr positiver Hinsicht. Und dieses Fleißigsein, intelligent arbeiten, effizient arbeiten, das ist etwas, was wir von zu Hause ganz klar mitgenommen haben, dass man immer auch stets bemüht sein muss, sich auch nicht zu sehr ausruhen sollte auf das, was man dann bis dato vielleicht schon erreicht hat. Aber wir merken auch, dieses Fleißigsein hat bei uns natürlich auch im elterlichen Betrieb immer dazu gewirkt, dass wir ja schon eine sehr, sehr gute Geschwindigkeit auch beim Arbeiten drauf hatten, die vielleicht nicht für jeden gelegen ist oder anders gesagt vielleicht auch nicht mehr der heutigen Generation entspricht. Früher war es so, und das haben wir noch selber mitbekommen, die Leute wollten arbeiten, um auch gutes Geld zu verdienen. Ja. Und ich glaube, bei uns als Angestellte bei dem Betrieb meines Vaters und meines Onkels hat man auch immer sehr, sehr gutes Geld verdient. Die Zeiten haben sich ein bisschen umorientiert, mehr die hin zu Work-Life-Balance. Genau, das ist so ein Begriff, der ja mein Bruder und mir manchmal noch was schwerfällt. Aber so hat es sich halt entwickelt. Und da muss ich als Unternehmen manchmal auch versuchen, mich darauf einzulassen, da etwas zu ändern. Und das will ich jetzt nicht sagen, dass das bei uns in einem Heimatbetrieb nicht so ist. die müssen sich teilweise auch umorientieren. Ja. Aber bei meinem Bruder ist es natürlich jetzt so, dass wir jetzt einfach von null an so anfangen können und schauen müssen, klappt das so? Ist das auch noch wirtschaftlich? Mhm. Ne, wenn man eben gar keine Überstunden mehr macht, ja, funktioniert das? Das ist so ein Konzept, wo wir sagen, okay, das müssen wir jetzt mal ganz anders angehen.
Hast du sozusagen davon gesprochen, dass du eben auch oder eure Arbeitstage jetzt um 6 Uhr beginnen, für dich auch wahrscheinlich in den allermeisten Fällen. Gibt es noch was du aus dem Büroleben, der vorherigen beruflichen Station quasi vermisst?
Also ich muss ganz fair sagen, ich bin eigentlich nicht der Frühaufsteher-Typ. Für mich war das jetzt oder ist es auch nach wie vor schon eine etwas größere Veränderung. Ich habe damals... Ein kleiner Punkt war es auch, oder ich glaube sogar, früher habe ich auch immer gesagt, dass es ein größerer Punkt war. Ich liebte Anzüge, mhm, Anzüge zu tragen. Und das war natürlich bei dem Beruf des Bankers eben das Alltägliche mit Krawatte und Co. Nachher bei der Art Invest konnte ich die Krawatte Gott sei Dank weglassen. Dann war es eben das saubere, schöne Auftreten im Anzug, das mir immer sehr gut gefallen hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das unbedingt vermisse, nur es war schon immer schön. Was ich natürlich schon vermisse, ist, wenn man in einem, so habe ich es zumindest für mich erlebt, wenn man in einem Büro arbeitet oder in dem Büro, wo ich eben arbeiten durfte, Art Invest steht auch für so sehr neue Arbeitswelten, sehr modern, dass wir immer alltäglich in einem super schönen Austausch waren, Kollegen waren wie Freunde, man hat extrem viel kommuniziert, auch nach vorne kommuniziert, wo geht strategisch gewisse Themen hin. Und jetzt ist es schon so, wenn man draußen natürlich auf einer Baustelle ist und Projekte abarbeitet teilweise auch, dass vielleicht dieser Austausch etwas kürzer tritt. Mhm. Weil der Austausch bedeutet dann am Ende des Tages, wenn man nicht gerade super multitaskingfähig ist, dass man eben dann das Projekt gerade nicht voranbringt, sondern sich eher austauscht und natürlich das Unternehmen vielleicht auch voranbringt. Aber am Ende des Tages müssen Projekte, müssen Dächer gedeckt werden und die Arbeit muss fertig gemacht werden. Und das ist was, wo ich jetzt schon merke, das ist manchmal etwas schade. Aber wir hoffen uns natürlich auch, je nachdem, wie dieses Unternehmen wächst, dass man vielleicht dann doch auch wieder mehr in Gruppen strategisch diskutieren kann und auch öfter mal im Büro bleiben kann. Und dass sich das vielleicht wieder ein bisschen anders entwickelt.
Irgendwann vielleicht auch mal den Anzug wieder anziehen kann.
Vielleicht, ja.
Florian, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die Einblicke.
Vielen, vielen Dank fürs Dasein. Hat mich sehr gefreut für den Austausch.
Wirtschaft Köln am Platz.
Nach dem Gespräch hat mir Florian Hemmersbach noch erzählt, dass er bald eine verkürzte Ausbildung zum Dachdecker anschließen will, um auch ernst genommen zu werden von seinen Kollegen. Mir hat der Elan von Florian, sein Handwerk zu reformieren, sehr imponiert. Und ich hoffe, auch für Sie waren einige spannende Einblicke dabei. Feedback und Kritik oder auch Vorschläge für neue Gesprächspartner wie immer gerne an podcast@rotonda.de oder auch über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Club. Nächste Woche ist Michael Gliss zu Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged. Er ist Kaffeesommelier, angeblich der erste Deutschlands, und Genussbotschafter der Stadt Köln. Meinem Kollegen Stefan Merks verrät er, was einen guten Kaffee wirklich ausmacht und wie er Kaffeefahrten ganz neu definieren will. Das alles nächste Woche bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.